Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute Peter Wüst-Niehaus vom Deutschen Zentrum für Luft und
Raumfahrt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Peter Wüst-Niehaus. Ich bin jetzt seit gut 10 Jahren oder knapp 10 Jahren beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, beim Projektträger dort. Früher war ich jahrelang in der Autoindustrie. Ich komme eigentlich etwas quer über ursprünglich Fotoingenieurwesen, dann zur Informatik, war dann eben jahrelang als Informatiker in der Autoindustrie tätig und bin dann, als Elektromobilität Thema wurde, hier zum Projektträger DLR gewechselt, um die Kombination IKT, also Informationskommunikationstechnologie und Elektromobilität und Auto zusammenzubringen.
Okay, wunderbar. Fangen wir mal für unsere jüngeren Zuhörer an. Was ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt?
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist, ich glaube, sogar die größte deutsche Forschungseinrichtung mit ca. 8000 Mitarbeitern. Hat natürlich, wie es schon klingt, einmal die Luftfahrtforschung, dann die Raumfahrtforschung, hat aber auch noch 2 weitere Standbeine in der Forschung. Das ist Energie und das ist Verkehr. Aber jetzt muss ich dann noch die nächste Klammer aufmachen, das ist die Forschung. Wir selber sind aber angegliedert sind eine große Einheit oder die größte Einheit im DLR. Wir sind der Projektträger mit 1000 Mitarbeitern. Wir kümmern uns im Prinzip darum, dass Forschungsgelder, wenn man es ganz erlaubt sagen will, Forschungsgelder verteilt werden für in der Regel Bundesministerien. Also wir beraten die Bundesministerien in den Themen, was in bestimmten Bereichen, das kann auch Gesundheit sein, also Medizinforschung, das ist Gesellschaftsforschung, aber unser Schwerpunkt ist hier ingenieurwissenschaftliche Forschung, also für den Teil, wo ich tätig bin, was für Themengebiete gerade aktuell sind, wo man im Prinzip Fördergelder verteilen müsste, entwickeln Forschungsschwerpunkte, in meinem Fall IKT für Elektromobilität zum Beispiel, und beraten Zuwendungsempfänger und bringen die zur Förderung und begleiten die während der Forschungszeit.
Okay. Anwendungsorientiert in dem Spektrum vor ist eher eine Einrichtung in der Grundlagenforschung. Wo würden Sie sich da so sehen? Oder das?
Ja, also Helmholtz-Zentrum, also der Projektträger hat wirklich vorstellbar gar nicht, deswegen können Sie den weder noch einordnen.
Okay. Aber dann fangen wir mal an. Sie sind ja auch einer der schon, ich habe jetzt ein paar Altvordere der Elektromobilität schon hier bei den Zukunftsmobilisten gehabt. Seit 10 Jahren betreuen Sie das Thema. Das ist 2009.
Genau.
Wir feiern ja auch dieses Jahr 10 Jahre Jubiläum beim Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität. Wie fing das dann an, die Tätigkeit, also die ersten Jahre? Was waren da für Projekte und wie sind wir zu dem Stand von heute gekommen?
Genau, der nationale Plan Elektromobilität oder Entwicklungsplan, das ist genau eigentlich der Auftakt gewesen. Der ist hier im Prinzip von Kollegen, auch anderer Projektträger, zusammen mit Forschung und Politik, also mit der Regierung, entwickelt worden. Und da wurde eben bestimmt, dass Deutschland dort bis 2020 eben als Ziel diese 1 Million Fahrzeuge gerne hätte. Und das hat mir meinen Job im Prinzip beschert, weil ich da eben daraufhin eingestellt wurde, dass ich das unterstütze, eben die Politik oder eben den Fördergeber, die Ministerien unterstütze, dieses Programm umzusetzen. Und das haben wir am Anfang gemacht. Grundsätzlich wurde es erstmal aufgeteilt auf die Ressorts, also das heißt, was macht das Umweltministerium, was macht das Forschungsministerium, was macht das Verkehrsministerium und was macht das Wirtschaftsministerium, für das ich tätig bin, an Themen, um dieses Ziel für 2020 zu erreichen, und hat im Prinzip Forschungsschwerpunkte entwickelt und Bekanntmachungen herausgegeben. Also in unserem Fall konkret ist es eben dieser Schwerpunkt, man kann da nachschauen, IKT für Elektromobilität. Der läuft im Prinzip in weiteren Ausbaustufen seit 2009. Und wir haben da wirklich am Anfang angefangen, erstmal aufnehmen, was gibt es überhaupt? Und 2009 gab es natürlich eine kleine Community, ich glaube 600, 700 Autos, die zugelassen waren vielleicht zu der Zeit. Ich glaube, die kannten sich alle namentlich. Und das waren dann so CTEL und Hotzenblitz und wie sie alle heißen. Aber waren auch gute Fahrzeuge, aber hat natürlich nichts mit einer Massenmobilität zu tun, die man dann eben in Zukunft haben möchte. Und da muss man gucken, dann hat man überlegt, was braucht man? Das ist auf der einen Seite natürlich erstmal Fahrzeugentwicklung, Batterieentwicklung, ein Riesenthema zu der Zeit. Nicht verraten, Niro und 10 Elektro-Rota, weil wenn das da ist.
Ich weiß, dass ihn die Fachleute nervten, aber das Ziel wird jetzt nicht erreicht. 1 Million Elektroautos nächstes Jahr schaffen wir nicht. Ja, es ist, das sorgt bei uns für Schmunzler, aber schlichtweg, es war ja auch nie realistisch, dass das Ziel erreicht werden kann. Trotzdem war es wahrscheinlich auch gut, dass der Staat sich so committed hat hinter einem Ziel, sich so verpflichtet hat zu einem Ziel. Deswegen ist die Entwicklung eben für automobile Zusammenhänge relativ schnell gekommen. Aber wo waren denn eigentlich die großen Durchbrüche, die wir jetzt eben haben? Also wir haben, wenn wir heute gucken, ist es halt, es werden 30 Fahrzeuge auf den deutschen Markt zugelassen bis in die nächsten 2 Jahren. So wirklich verbindlich von Herstellern. Und alle erwarten irgendwie den Markthochlauf 2021. Was war so der Durchbruch in der Forschung? Also Batterie kam.
Wann kam ich will noch einen Satz doch gerne zum Ziel sagen. Also ich war leider, ich kam dazu, als das Ziel schon definiert war. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben das wirklich damals Kollegen von mir, also so ein Kreis, also das sind verschiedene Projektträger gewesen, also ein Kreis einfach, irgendwas mussten sie festlegen, diese Million reingeschrieben mit einer guten Schätzung. Und ich persönlich habe sehr, sehr lange auch für mich an diesem Ziel festgehalten, weil ich glaube, man muss gute Ziele haben, man muss ehrgeizige Ziele haben. Und wenn ich jetzt sehe, dass das exponentiell zunimmt, sind wir da gar nicht mehr so weit weg. Wenn wir jedes Jahr verdoppeln, das ist wie dieses Schachbrettspiel, ne? Erstes Feld, zweites Feld, ja, sind wir 2022 plötzlich bei der Million. Da sind wir 2 Jahre zu spät. Ja, aber dann haben wir plötzlich eine Million. Das geht rasant, wenn die Autos liefern könnten. So, aber jetzt noch mal zu Ihrer Frage, wo war der Durchbruch?
Da möchte ich nochmal einhaken, weil das ist einfach eine politische Dimension, also in dem Gespräch. Ich persönlich kann mich in den letzten 10 Jahren dann praktisch in jedes Interview, in jede Bericht in den Medien daran erinnern, dass dieses Ziel, ja, der Bund wird es nicht schaffen. Nein, aber der Bund hat auch keinen Einfluss darauf, Autos zu bauen. Er hat wollte die Angebotsseite in Bewegung bringen, mit einem klaren Commitment. Und das kann man nicht anders sagen, dass es passiert ist. Und zweitens, was wäre passiert, wenn der Bund kein Ziel gesetzt hätte? Es gibt tausende Initiativen der Nanotechnologie, die irgendwann versandet sind. Nur, sie haben es halt immer wieder hervorgehoben und so weiter und so fort. Jetzt ist halt auch bei der breiteren Bevölkerung angekommen nach dem Dieselskandal, es geht nicht mehr anders. Also der Diesel hat Potenziale nicht mehr. Das sehen jetzt auch noch wieder andere im politischen Raum anders. Aber schlichtweg hat es der zweitgrößte Autohersteller der Welt eben nicht geschafft. Deswegen, also das Ziel ist ein bisschen leidig als Thema, aber es ist natürlich ein klares Commitment des Staates gewesen hinter dem Elektromobilität.
Genau.
Und wir haben ein verändertes Angebot. Ob das jetzt in eine Nachfrage mündet, ist noch ein bisschen spekulativ. Aber jetzt so zurück zu dem Punkt Batterie. Wann kamen da die großen Durchbrüche?
Ja, ich würde es anders sehen. An der Batterie selber, muss ich jetzt ehrlich zugeben, hat sich noch nicht so viel Neues. Man forscht natürlich an anderem Anoden, Kathodenmaterial, Feststoffbatterie, da forscht man dran, man hat auch andere Systeme wie Redox Flow versucht, man ist immer wieder mal Batteriewechselkonzepte dran. Ich glaube, dass es in der Batterie, außer dass es mehr Mut gegeben hat, Batterien auch, empfindlichere Batterien in Menge einzusetzen, also eine harmlose Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, die sehr umgänglich ist, die ist aber schwer, passt nicht so viel ins Auto, hat nicht so eine Energie, oder ich nehme mal eine mit mehr Energiedichte. Also es hat A, den Mut gegeben, mit einer guten Steuerung auch mal empfindlichere Batterien zu verbauen, die leichter sind. Ich kann also mehr ins Auto bauen. Aber ich glaube, das sind gar nicht Kriterien gewesen. Ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist, und da muss man Elon Musk einfach mal machen, dass er den Mut hatte, klar, Achtungserfolg mit seinem Roadster, aber dann einfach diesen Model S hinterher zu schieben, der die Leute wachgerüttelt hat, weil der Roadster war so ein Achtungserfolg, der kommt, ist ein Sportwagen, ist ein Nischenauto, kostet 100.000 Euro, das ist sowas für Hobby. So, und dann kommt ein Model S, kostet zwar auch 100.000 Euro oder 80.000 Lacks oder so, aber es ist ein Langstreckenauto und das zeigt, Leute, was habt ihr für ein Problem? Das ist ein Langstreckenauto. Und das hat die Leute wachgerüttelt und dran glauben lassen, dass es da hingehen kann. Und dadurch, dass auch ein Elon Musk sagt, ich baue mir die eigene Batteriefabrik, damit ich unabhängig bin, oder ich habe überhaupt erstmal den Bedarf, plötzlich gingen die Batteriepreise in den Keller, weil eine Nachfrage generiert wurde und die Batteriepreise gingen in den Keller und plötzlich waren Autos bezahlbar. Ich rede mal nicht von deutschen Autos leider, die sind einfach in der Relation abgehoben, aber ich nehme einen Japaner oder ich nehme einen Koreaner, da bin ich in einem Bereich, wo der Wagen zwar in der Anschaffung etwas teurer ist als der gleich ausgestattete, das muss man immer vergleichen, der gleich ausgestattete Wagen, dann bin ich etwas teurer. Das hole ich aber doch sofort mit Betriebskosten wieder rein. Also von daher, das ist ein Durchbruch und jetzt, weil wir eben sprachen von Angebot und Nachfrage, es gibt leider auch bei den jetzt von mir gelobten Koreanern, Japanern doch kein Angebot, weil wenn sie heute einen, gestern hat Kia das verkündet, die Händler angehalten, bitte keine Fristen von unter einem Jahr zu verkünden. Das heißt also, ich warte jetzt ein Jahr auf ein Elektroauto, das haben sie bei keinem Verbrenner. Also von daher ist da auch ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, aber es ist Bewegung in einen Markt gekommen mit Serien, fähigen und Serien, also wirklich Serienautos, die funktionieren. Also mein privates Auto hat jetzt nach 3,5 Jahren entspannt 100.000 Kilometer und es ist nichts dran, außer mir ist jetzt gerade die Glühbirne gegangen, ja. Aber das ist nichts so. Also das hat uns geholfen, dass es eben einen Visionär gegeben hat. Und jetzt muss ich VW danken, der Dieselskandal. Danke VW. Ja? Das hat so einen Schub über die Diskussion. Fahrverbote oder nicht? Und was muss man machen?
Aber übrigens noch ein Punkt zu Elon Musk. Ja, das ist eine riesige Pionierleistung. Auf der anderen Seite hat er auch richtig verstanden, dass man, weil sie eben die Preise vom Roadster und auch vom Model S, die einfach ja Luxuslimousinen sind, genannt haben, er führt eine Innovation da ein, wo man sie in der Autoindustrie eben meint, führt in der Oberklasse. Mhm. Airbag, ABS, ESP sind eben alles über in der Luxuslimousine eingeführt worden und sind 15 Jahre später im Kleinwagen angekommen. Und das, was die Autoindustrie bis vorher gemacht hat, war eben: Wir haben hier ein Auto, das aussieht wie ein aufgeblasener Golfwagen, der ist ökologisch und korrekt, und eine fahrende Verzichtserklärung, ein bisschen literarische Beschreibung dessen. Und es wollte keiner kaufen, zum Beispiel den 3-Liter Lupo. Und das hat sich mit Tesla halt geändert, weil sie verstanden haben, dass sie es in der Luxuslimousine einführen müssen. Okay, aber dann noch ein Punkt, Sie haben ja vieles jetzt aufgemacht. Nochmal zurückzukommen zur Batterie. Das zusammenzufassen, genau. Wir reden ja immer noch über die Lithium-Ionen-Batterie. Im Prinzip, genau im Wesentlichen. Eine Technik, die wir von unserem Laptop kennen und ähnliches. Und eben dann Elon Musk, der auch nicht den großen technischen Durchbruch hatte, aber es dann einfach an der Massenfertigung gesetzt hat. Da stellt sich mir die Frage, sind wir sicher, dass es dabei auch bleiben kann? Und da passiert ja in der Forschung noch was anderes. Also kommen doch nochmal neue Batterien raus. Wir haben alle das gehört, Wolfram und ähnliches, Anodenmaterial. Gibt es da eine Richtung, wo es noch hingehen könnte?
Also ich bin jetzt nicht der Batterie-Experte, ich bin da fast von überzeugt. Die können nie wissen, wann plötzlich eine Innovation, deswegen heißen sie ja Innovationen, wann die jetzt genau kommt, dass da aber was passieren wird. Natürlich, man kann ins Periodensystem gucken und sehen, wo Lithium angesiedelt ist und sagt, ja, das ist ja das reaktive Material auf der linken, auf der Metallseite. Das eigentlich nicht. Aber dennoch, glaube ich, gibt es eben...
Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger, als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!